What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Heute ist Jeanette Bonnet, Kreativgeschäftsführerin bei Serviceplan Berlin, bei mir zu Gast hier im Podcaststudio. Jeanette begann ihre Karriere 2012 bei den Düsseldorfer Agenturen Grey, DDB und später Dentsu. Sie wechselte dann zu BBDO Berlin, wo sie von 2019 bis 2022 als Creative Director internationale Kunden wie Photo Europe, Nike, Meta und The Female Company betreute. Till Distel hat sie damals zu BBDO Berlin geholt und dann entsprechend, nachdem er bei Serviceplan war, mitgenommen. Also irgendwie eine wirklich geschätzte Kollegin. Das ist immer ein gutes Zeichen, finde ich, wenn Menschen andere Menschen sofort nachziehen. Und was aber spannend war, nach den Agenturstationen bist du dann mal auf Kundenseite gewechselt. Da war Jeanette nämlich 1,5 Jahre Creative Director bei Amazon Prime Video und verantwortete dort die Kreativkampagnen für den deutschen und europäischen Markt. Das nicht genug, jetzt bin ich aber auch gleich durch mit der Vita. Neben ihrem Job ist sie Co-Host des Podcasts Briefings und Breakdowns. Nicht nur ein sehr guter Titel, sondern auch ein wirklich ganz toller, unterhaltsamer Podcast, in dem sie sich wöchentlich mit Isabel Gabor über Tipps, Tricks, Gossip und alle Kampagnen, die sie berühren und bewegen, austauscht. Heute soll es um die unbequeme Frage gehen, das haben wir einander versprochen, unbequem zu diskutieren, wer oder was künftig eigentlich noch ein Kreativer oder eine Kreative ist und wie sich Rollenbilder, Teams und ganz sicher auch Karrierewege in Agenturen dadurch verändern. Jeanette, ich freue mich riesig, dass du mein Gast bist. Herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf.
Unbedingt. Wir müssen jetzt mal gleich eintauchen in die Frage oder überhaupt die Frage hinter der Frage. Warum beschäftigt dich das Thema gerade so sehr? Also wer oder was ist heute eigentlich noch ein Kreativer? Das war ja so dein Statement, als wir vor ein paar Tagen unser Vorgespräch hatten. Wie bist du darauf gekommen? Was bewegt dich da?
Mich bewegt natürlich vor allem das, was uns alle wahnsinnig bewegt. Und das ist die sehr schnell voranschreitende Entwicklung von KI. Und wie wir sie einbinden können in unseren kreativ schaffenden Alltag, ohne uns davon ersetzen zu lassen. So. Und es ist ja nun mal nicht nur ein Thema, das uns beschäftigt, sondern alle Menschen. Jeder kann ein bisschen rumklicken, ein bisschen rumspielen, hat irgendwie aus einem Bild schnell ein kleines Video gemacht, hat sich von ChatGPT eine schnelle Idee machen lassen. Und natürlich bedroht uns das auf der einen Seite, denn es kommen ja schon Kunden auf die Idee, die Frage zu stellen, wofür brauche ich noch eine Agentur? Vielleicht nicht mehr, um ein schönes Bildchen zu machen. Und damit, glaube ich, sind wir jetzt auch an dem Punkt, in dem wir uns eben zwei Fragen stellen müssen. Das eine, wie setzen wir selber die Möglichkeiten ein? Und zum anderen, was macht uns denn aus? Und ich glaube eben, das reine Skillset von, ich kann ein schönes Bild machen zum Beispiel und eine tolle Headline darauf schreiben, ist es nicht mehr. Sondern ich glaube eben, dass wir als Kreativschaffende deutlicher machen müssen, was wir denn wirklich in die Welt und zu unseren Kunden bringen. Und dass es über eine reine Anwendung oder Beherrschung von Programmen, die andere nicht beherrschen, deutlich hinausgeht. Und das fand ich auch sehr schön im Vorgespräch mit dir, weil wir uns ja auch gefragt haben, was wollen wir Menschen mitgeben, die diesen Podcast hören? Das braucht jetzt nicht, keiner interessiert sich zum 180. Mal dafür, warum ich da oder da oder da gearbeitet habe oder nicht. Aber ich glaube eben, und du ja Gott sei Dank auch, was uns alle umtreibt, ist eben die Frage, wer sind wir denn in Zukunft?
Absolut. Ja.
Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir Kreative bleiben. Und was bedeutet das? Darüber sprechen wir heute.
Vielleicht ist ja auch das eine Chance, ne? Dadurch, dass sich das alles so massiv ändert, dass heute jeder irgendwie kreativer sein kann, dass wir ja fast irgendwie die Kreativität wiederentdecken, also zumindest auch in der Flughöhe, in der Strahlkraft. Es gibt ja tausend und einen Grund, warum wir in gewisser Weise auch als Branche in der Situation sind, in der wir sind, dass Wertbeitrag von Kreativität diskutiert wird, weil wir ja selber ein Stück weit uns auch haben in die Enge treiben lassen durch die Art und Weise, wie wir diesen Strom auch mitgeschwommen sind. Was würdest du denn sagen, wenn es nicht das Bild zusammenklicken in diversen AI-Tools ist und das schnelle mit ChatGPT generierte Headline schrubben drauf ist. Was ist der Unterschied? Also was macht wirklich originelle Ideen aus? Welches Skillset brauchen Kreative in der Zukunft?
Für mich steht immer noch ganz klar im Zentrum die Frage von, wie möchte ich eine Geschichte für wen erzählen? Und ich glaube, da hat sich und wird sich auch nichts ändern. Und das ist eine zentrale Frage. Und ich glaube, dass wir Kreative die wahnsinnige Macht und das wahnsinnige Interesse daran haben, eben diese Geschichten immer wieder neu zu betrachten und zu finden und damit auch immer wieder eine Relevanz reinzugeben. Und ich glaube eben, dass ein Großteil von einem Kreativen darin besteht, interessiert und neugierig zu sein und in die Welt reinzugehen mit offenen Armen, offenen Ohren, offenen Augen und sich aus allen Bereichen, die da so rumschwirren, zu bedienen. Und ich glaube, die große Stärke von Kreativität ist, kein geradlinigen Weg zu gehen, sondern diese ganzen Schleifen und Schlenker mitzunehmen und überall mal reinzuschauen und dazu irgendwie ein neues Gewebe, ein neues verschlungenes Miteinander zu finden, dass Menschen am Ende Dinge fühlen lässt. Und wenn ich rumexperimentiere und arbeite, und das tue ich natürlich auch, oder mich mit ChatGPT unterhalte oder versuche, mich Themen anzunähern, dann merke ich da eben oft, dass der Weg gerade ist oder dass der Versuch da ist, eine gerade logische Antwort zu finden auf eine Frage. Und genau das ist Kreativität meiner Meinung nach nicht.
Glaubst du, dass wir uns in die Lage manövriert haben, dadurch, dass wir immer mehr Effizienzdruck herrscht, also dass das Gefühl ist, wir müssen jetzt relativ schnell zu einer Idee kommen, zu einer Lösung. Hast du schon eine, dann können wir die schon über alle möglichen Touchpoints entlang des Funnels schon mal ausgestalten im Pitch, in der Konzeptpräsentation. Also lassen wir uns durch den Druck, der uns gemacht wird, den wir uns selber machen, auch zu wenig Zeit für die originäre Idee?
Es ist ganz lustig, wenn ich manchmal mit KreativdirektorInnen spreche, die den Job schon ein bisschen länger machen als ich. Und davon gibt es ja zahlreiche, die dann manchmal noch so schwelgen von Zeiten und sagen, ja, da haben wir erst mal 3 Wochen nur nachgedacht. So. Und ich kann mich an die Zeiten ja auch noch erinnern. Früher bei Grey, dann lag man da, hatte man dann auch gerne mal noch ein Einzelbüro oder ein Zweierbüro als CDs. Und dann lagen meine Chefs da 2 Wochen rum und tranken Bier und aßen Chips und bestellten abends Pizza und an der Wand hingen so 2 Sätze. Und das war aber der Output von der Woche. Und ich spüre natürlich manchmal auch diese Sehnsucht, was ich zwar so intensiv selber gar nicht miterlebt habe, aber was gefühlt irgendwie so Teil unseres Berufskanons ist, ne? Dieses sich reinschwelgen lassen ins Ideen finden. Ich weiß aber gar nicht, ob eine Restriktion oder ein Druck immer was Negatives ist. Ich empfinde auch den Druck, schneller zu sein, nicht so sehr als problematisch, weil ich finde, da kann man auch mit Tools gegenarbeiten, man kann Teams anders aufstellen oder einfach breiter bestarfen. Ich glaube auch immer, dass eine Restriktion dich kreativ macht. Ich glaube, kreativ auf einer freien Fläche ist ein absoluter Albtraum.
Du verlierst dich, glaube ich. Ja, genau.
Also mir hilft es nichts. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Ich habe eher das Gefühl, das Problem ist die Erwartungshaltung, dass, weil es jetzt ja so viele Tools und scheinbar die Intelligenz der Welt in ChatGPT und anderen Programmen gibt, dass jede Antwort genau richtig sein muss. Und das ist ein Druck, den ich als viel unangenehmer empfinde. So ein bisschen dieses klassische Thema von, wir wollen neue Dinge, aber bevor wir sie tun, müssen wir bewiesen haben, dass sie funktionieren. Und das ist nun mal eben unmöglich.
Ja, oder es wird halt nur mittelmäßige Ergebnisse hervorbringen. Ne? Also es ist okay, aber das ist so ein bisschen wie, wenn man Aktien anlegt und sagt, ich möchte maximale Rendite bei Zero Risiko. Schon da funktioniert es nicht.
Ja, genau.
Warum sollte das bei uns anders sein? Spannend finde ich aber auch, was du gerade gesagt hast, diese Frage nach dem geradlinigen Weg versus dem, der eben über Umwege kommt und Inspiration von links und rechts aufgreift, die man vorher vielleicht so gar nicht erwartet hatte. Was ist deine Erfahrung? Wie kann man das herstellen? Also wie schafft man es in einem Prozess des Getriebenseins, des Zeitdrucks, von dem du ja gerade gesagt hast, er ist eigentlich nicht das Problem, trotzdem nicht den geraden Weg zu wählen?
Gibt es das eine Rezept? Wahrscheinlich nicht. Und die Antwort wird auch immer für den einen oder anderen unbefriedigend bleiben. Und sie klingt auch ein bisschen nach Klischee. Ich persönlich glaube da aber total dran. Es ist der Austausch und die Kollaboration. Es ist das mit anderen reden. Und es ist vor allem das, die Scheuklappen offen halten. Ich hatte immer wahnsinnig Angst davor. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich hatte immer wahnsinnig Angst davor, so eine Werbung liebende Werberin zu sein. Weißt du, so eine, die so den kompletten Katalog auf Abruf hat, was irgendwie, aber das vor 20 Jahren gab es das schon mal für die und die Marke und so. Das war immer meine größte Angst, dass ich mich als Werberin nur von Werbung inspirieren lasse und nicht davon im Kino oder im Museum oder sonst wo gewesen zu sein, was gelesen zu haben oder was erfühlt zu haben oder was tatsächlich physisch erlebt zu haben. Und das ist für mich bis heute auch das Geheimnis. Und ich glaube, das ist auch was, was gefragt wird oder was erwartet wird. Denn anders kann ich mir auch diese Formulierung des Wunsches nach Culture Agencies, das irgendwie so seit 3, 4 Jahren so verstärkt auftritt, nicht erklären. Weil in meiner Logik der Anspruch mit Kommunikation, also es gilt natürlich auch nicht für jede Brand, aber der Anspruch mit Kommunikation, Teil eines popkulturellen Kanons zu werden, war ja schon immer der Anspruch, aber dass wir das nochmal explizit benennen und dann eben auch schauen, welche Leute wurden denn dann auf die Seite von Agenturen geholt als Culture Agencies, das zeigt ja wahnsinnig diesen Wunsch danach, stärker in die Kunst zu gehen, stärker in Musik zu gehen, stärker in die Bereiche zu gehen, die wir im Allgemeinen als Kultur bezeichnen. Das ist ja schon bezeichnend genug, dass wir uns als Werber nicht als Teil des Kulturbetriebs wahrnehmen. So, weil das sollten wir meiner Meinung nach sein.
Schön, Jeanette, dass du jetzt gerade auch die Cultural Marketing Agencies angesprochen hast. An das Statement von dir erinnere ich mich total gerne. Du hast gesagt, jeder, der das Label bei sich auf die Agentur schreibt, das empfinde ich als Bankrotterklärung. Weil das ist natürlich der...
Und ich muss natürlich...
Natürlich, also ja, es geht um Wertschätzung, die machen einen Job, aber auch einen großartigen Job, aber letztlich ist es ja gerade, wie du sagst, ne? Also Agenturen waren schon immer nah am Zeitgeist, früher wahrscheinlich noch ein bisschen näher an der Popkultur, als das heute so in der Breite der Fall ist. Und vielleicht war es einfach auch so ein Stück weit aus diesem Wunsch, es wieder zu entdecken und sich wieder stärker zu erlauben und weniger Gebrauchswerbung zu machen und wieder stärker Werbung, die auch eine Relevanz hat für die einzelnen Zielgruppen, für die wir sie eigentlich machen.
Ja. Naja, und natürlich ist es so, wer mich kennt, weiß, dass ich keine Angst vor einer provokanten Aussage habe. Aber ich sehe natürlich auch vor allem den wahnsinnigen Wertbeitrag, den auch unsere Kolleginnen da auf der Seite leisten und vor allem, was deren Hintergründe sind. Das sind ja keine klassischen Agenturkinder. Also Franziska, Nico, Sven, Mo, wie sie da zusammengekommen sind als Service Plan Culture, sind ja eben keine Agenturkinder. Und deswegen natürlich habe ich die Haltung, als Agentur muss man immer Teil von Culture sein, aber für uns war es eine ganz wichtige und wertvolle Ergänzung, diese Menschen reinzuholen und dann auch unter diesem Label und ganz eng mit denen zusammenzuarbeiten, weil sie eben nicht so tief in dieser Werbesuppe drin gesteckt haben und weil sie halt eben nicht in Brainstorm reingegangen sind mit, ja, aber das funktioniert ja dann nicht, weil, oder das hat ja schon mal anno dazu mal irgendwer irgendwie so und so gemacht, sondern eben sehr viel stärker getrieben kam aus der Idee von, was interessiert aber wirklich, erstmal so salopp, so die Kids auf der Straße und was interessiert überhaupt KünstlerInnen, warum sollen sie überhaupt mit einer Brand zusammenarbeiten, jenseits von Geld, wo ist da wirklich ein authentischer Fit? Und insofern glaube ich, dass das ein wichtiges Momentum für uns alle war, dieses Thema Culture-Agenturen, um jenseits von unseren Werbepools die Türen aufzumachen und Leute in die Agenturen zu holen. Und natürlich muss aber trotzdem die Idee von Kultur ist immer auch ein Teil von Kommunikation, durch alle Werbeagenturen durchdringen und durchgedrungen sein, egal ob Culture an der Tür steht oder
absolut
nicht.
Absolut richtig. Auch das, du hast es eben schön beschrieben, dass dieses Statement, ich wollte nie die werbeverliebte Werberin sein. Und ich habe gerade am Wochenende mal wieder in, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, Rick Rubin, Die Kunst zu sein. Der hat ja mal ein Buch geschrieben, im Prinzip über seine Erfahrung, wie man kreativ ist. Und normalerweise ist das dann ja immer eine Anleitung für mehrere Methodiken, wie man sich kreativen Arbeiten nähert. Und ganz schön ist eigentlich jetzt in dem Buch nur darum zu sagen, sei im Hier und Jetzt, nimm die Dinge, die passieren, aufmerksam wahr. Weil einen Großteil unseres Lebens verbringen wir ja in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Und ganz selten in dem Moment, in dem Gespräch, in dem wahren Interesse, dem Zuhören, dem neugierigen Fragen stellen und wirklich eintauchen. Und er sagte dann auch, das Schlimmste, was man machen kann, ist, sich in seinem eigenen Genre zutiefst in die Arbeiten der anderen Künstler reinzuarbeiten. Sondern wenn man einen hohen Qualitätsanspruch hat, dann sollte man seine geringe Zeit mit sehr hoher qualitativer Güte aus anderen kulturellen Segmenten verbringen. Also die geilsten Filme der Welt gucken, die besten Museen der Welt besuchen und. Das fand ich total, total wahr. Also irgendwie ist es banal, aber es ist sehr wahr, dass wir uns dann doch am Ende wahrscheinlich zu häufig mit, hast du die Kampagne gesehen und wie findest du das? Und irgendwie misst man sich daran, guckt sich die ganzen Cases an, die Awards gewonnen haben, aber eigentlich steckt die Inspiration nicht in der Werbung. Das hat schon Sebastian Strasser, als er hier im Podcast mit Bärbel Unkrich und mir war, gesagt. Er meinte so, oh mein Gott, nein, ich inspiriere mich nie an anderen Kampagnen. Das ist nicht die Quelle meiner Inspiration, sondern das sind ganz andere Dinge.
Ja.
Das fand ich auf jeden Fall eine schöne Beobachtung. Ist, glaube ich, sehr wahr.
Ja, total. Und ich glaube, das gilt aber auch so, so für alles, ne? Das ist auch so dieses klassische Uni-Phänomen. Also ich hab Design, ich bin eigentlich ich bin Texterin, aber ich habe Kommunikationsdesign studiert. Und so der Klassiker von uns StudentInnen, so die ersten 3 Semester, ist ja, man lernt dann einen Grafiker, eine Grafikerin kennen. Und plötzlich sehen alle Semesterarbeiten gleich aus, ne? Weil man dann so, man denkt jetzt, das ist das Maß der Dinge, ne? Das ist so da wird ja diese tolle Dokumentation über die Entstehung der Helvetica des Schriftschnitts geschaut und plötzlich sehen dann alle Sachen so aus. Und das ist genauso, wenn man sich mit Schreiben auseinandersetzt, dann haben mal wieder irgendwie 3 Jungs Bukowski gelesen und plötzlich schreibt dann wieder jeder so. Also, und am Ende ist das ja auch nichts anderes wie dann so das Large Language Model, dass wir uns dann immer so wieder an dem und dem und was passt daran und man reproduziert das. Und ich glaube tatsächlich, die einzige Möglichkeit, kreativ offen zu sein und eben auch den Unterschied zu machen, ist in alle Richtungen in der Offenheit zu bleiben. Und da macht es dann eben auch doch einen Unterschied, wer eine KI bedient oder wer eine KI befragt oder nicht. Und ich kann selbstverständlich, und es gibt ja leider Menschen und KundInnen, die denken, das wäre der Shortcut, eingeben, ich brauche ein Visual oder eine Kampagne oder eine Idee zu dem und dem Thema. Und dann bekomme ich eine Antwort, die vielleicht sich auch erstmal okay ansieht oder anfühlt. Aber entscheidend ist ja, was ich eigentlich als Inspiration mit reingebe. Und zwar nicht inspiriere dich daran, was meine Hauptkonkurrenz macht seit 25 Jahren, sondern vielleicht setzt dich mit Science-Fiction-Literatur von bis auseinander. So. Das macht den Unterschied. Und damit sind wir dann vielleicht auch neben, sag ich jetzt mal, den Kulturschaffenden, also den Menschen außerhalb der Werbung, die ich mir dringend in der Werbung wünsche, auch so bei dem nächsten Berufsfeld, von dem ich ganz fest glaube, dass es sich auf Dauer etablieren wird. Und das ist der Deprompting-Artist. So.
Das finde ich wirklich spannend, weil das hätte ich dich auch als nächstes gefragt, ne? Wie entwickeln sich die kreativen Jobprofile? Gibt es überhaupt noch den Arter und die Texterin oder ist es künftig einfach dadurch, dass jetzt die Texterin auch ganz selbstverständlich Artwork produziert? Also heben sich diese Grenzen auf? Arbeitet ihr auch überhaupt noch in diesen Duos beispielsweise? Im Social Game ist das ja ohnehin schon sehr stark aufgelöst, ne? Weil man dann irgendwie als Content Creator sowieso alles vor, hinter der Kamera produzieren, schneiden,
Ja.
ausdenken und so weiter macht, auch um die Geschwindigkeit aufzunehmen. Und jetzt sagst du, also das ist die eine Frage, und dann sagst du Prompt Artist, ne? Und da habe ich eine ganze Zeit lang gedacht, ja, das ist jetzt so, weil es irgendwie cool klingt. Also das sind jetzt halt Leute, die in ChatGPT gute Prompts eingeben und da irgendwie ein Gefühl dafür haben, wie die Prompts am besten funktionieren. Ist das ein relevantes Berufsbild? Also ist das was, was irgendetwas ergänzt und addiert? Ist es nicht so sehr technologisiert, Ingenieur-Denke? Also braucht es wirklich so ein Prompt Artist? Ja.
Ich bin wirklich der festen Überzeugung, ja, braucht es teilweise jetzt schon und wird es meiner Meinung nach vermehrt brauchen, weil es eben doch einen Riesenunterschied macht. Also es hat in jedem künstlerischen Berufsfeld schon immer die Nerds, die Super-Nerds gegeben. Es hat schon immer die Leute gegeben, die sich damit intensiver und besser auseinandergesetzt haben, ne? Ich habe ja gerade gesagt, ich habe Design studiert, ich bin aber keine Designerin geworden. Warum? Weil ich einfach wirklich auch nicht gut genug darin bin. Und ich saß ja trotzdem in exakt den gleichen Kursen wie zum Beispiel meine Freundin Alexandra oder Stefanie, die beide hervorragende Designerinnen geworden sind. Wir saßen in den gleichen Kursen mit wahrscheinlich auch den einigermaßen gleichen Grundvoraussetzungen. Wir mussten ja alle durch die Eignungsprüfung gehen, haben alle gleich viel Zeit am Tag gehabt, uns mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Und trotzdem, und das ist halt eben so ein bisschen dieser göttliche Funke, die Intuition, das Talent, wie auch immer man das nennen möchte, haben die beiden ein ganz anderes Gespür dafür entwickelt, wie sie zum Ergebnis kommen, was ich mir anschaue, egal ob als digitales oder als Druckerzeugnis, und was bei mir auslöst. Und ich bin an diesen Punkt nie gekommen. Ich war gut da drin, dann Dinge nachzubauen oder zu kopieren oder so. Das ist ähnlich wie in der Fotografie. Jeder kann eine Kamera hochhalten, nicht jeder kann ein gutes Bild
Das
machen.
stimmt.
Und da hilft es auch nichts, wenn das iPhone noch 95 Kameras und Sensoren
Und
hat.
sagen
So.
wir mit Blick auf den Prompt Artist, weil das finde ich ganz interessant. Was wäre die Kernkompetenz?
Für mich ist am allerwichtigsten gar nicht so sehr, wie beherrsche ich grundsätzlich ein Tool, sondern es ist ja eher ein Thema von, nehmen wir die Gastronomie, nehmen wir die Sterneküche. Grundsätzlich ist ja jeder von uns in der Lage, Salz, Säure, Fett, Dinge irgendwie zusammenzuschmeißen und zu verstehen, wenn ich das mit dem mische, kommt theoretisch ein Gericht aus. Es ist aber nicht jeder in der Lage, das weiterzudenken oder sich daran zu inspirieren und zu sagen, Moment, wir sind es gewohnt, dass die Tomate mit dem und dem Zutaten behandelt wird, aber in der, weiß ich nicht, indischen Küche macht man das mit komplett anderen Zutaten, weil es da auch andere, traditionell andere Gewürze, andere Zutaten gibt. Und dann kommt eben ein komplett anderes Gericht dabei raus. So, wir haben aber alle mal angefangen, über die Tomate nachzudenken. Sehr abstrakt, du bist gar nicht so abstrakt. Ich glaube, wir können uns alle eine Tomate vorstellen, wie man sie zubereiten würde. Und für mich ist es ähnlich mit den Skills eines Prompt Artist. Es geht nicht um das reine technische Beherrschen von einem Tool. Es geht für mich ganz klar um die Frage von, welche Zutaten packe ich in welcher Dosierung rein? Und dann kommt noch eine andere Komponente dazu und das ist tatsächlich einfach Taste. Das ist die Frage von, was ist am Ende diese persönliche magische Zutat? Was ist der gute Geschmack? Was ist die persönliche Note des Artists, das da reinkommt? So wie wir wahrscheinlich alle erkennen können, dass eine Hornbach-Kampagne von Guido kommt und nicht von keine Ahnung wem. So. Und das ist eben dann doch so ein bisschen dieses persönliche Momentum. Und ich glaube auch, das wird wieder wichtiger werden, weil wenn jeder theoretisch in der Lage ist, selber einen schönen Flyer zu machen oder einen schönen Post, werden sich Kunden hoffentlich zukünftig fragen, aber wem traue ich diesen Geschmack zu? Wem traue ich dem Taste zu? Wem traue ich zu, dass sie mir etwas geben, was tatsächlich resoniert und das einen gewissen Stil und eine gewisse Wertigkeit hat? Und das macht für mich tatsächlich den Unterschied. Und wir haben, Gott sei Dank, oder ich habe das Riesenglück, dass bei mir im Team ein paar Leute sind, die ein wahnsinniges Interesse an diesen Tools haben und da in einer unfassbaren Geschwindigkeit wahnsinnig gut darin geworden sind. Und trotzdem tarieren sich jetzt eben diese feinen kleinen Unterschiede aus. Er oder sie ist sehr gut in den und den Themen, aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, Fashion und Avagante, gehe ich zu der und der Person. Genauso wie wir es eben auch bei FotografInnen machen oder bei RegisseurInnen machen, da gehe ich ja auch davon aus, dass die grundsätzlich ihr Handwerk alle beherrschen, aber mit dem Skript gehe ich zu der Person und mit dem Skript gehe ich zu der Person. Und ähnlich wird sich das,
ja,
glaube ich,
absolut,
und hoffe ich und wünsche ich mir, auch bei den Prompting-Artists
entwickeln. So ein bisschen das Phänomen, wenn man früher Comedy-Moodboards machen musste. Das kannte auch nicht jeder, ne? Das war nicht immer so, also das Paradebeispiel. Aber sag mal, wenn man jetzt nochmal auf bestehende Berufsbilder und Profile schaut im Bereich der Kreation, dann gibt es ja, würde ich sagen, es betrifft ja alle Arter, die künftig nicht mehr handskribbeln und so weiter, vielleicht auch immer noch, die dann aber ja vornehmlich ihr Visual Artwork mit diesen Tools erstellen. Ist es nicht zwangsläufig so, dass irgendwie alle zu Prompt Artists werden müssen? Also sollte nicht jeder tunlichst diese Skills auch aufbauen? Also vielleicht habe ich deswegen auch so vorhin nachgefragt, irgendwie nach dem, ist das jetzt wirklich eine völlig neue Kompetenz, die dazukommt, oder ist es nicht eine notwendige Veränderung der bestehenden Profile in diese Richtung? Oder sagst du, es hat auch eine Berechtigung, dass es immer noch beides gibt, weil es auch hybride Produktionen geben wird?
Aber mit Sicherheit wird es beides brauchen. Also das ist, bin ja so alt, dass ich auch noch, als ich das erste Mal in meinem Leben vor einem Grafikprogramm saß, hieß das noch Quarks. Und da gab es vielleicht auch 3-4 Leute, die gesagt haben, was ist dieses InDesign? Werde ich mir nicht anschauen. Ich glaube, es ist sehr schwer für die, also für mich schwer vorstellbar, dass die jetzt, während wir sprechen, einen Job haben. Also weil hau. So, deswegen hast du mit Sicherheit recht. Das wird Teil des Werkzeugkastens werden, den alle beherrschen werden müssen. Ich glaube, es wird trotzdem erstmal die Ausbildung als Grafikdesignerin nicht ersetzen, weil auch da, wenn du, glaube ich, nicht weißt und verstehst, wie sich eigentlich mal bestimmte Dinge aufgebaut haben oder warum bestimmte Schriften für das oder das besser geeignet sind oder nicht mal erfahren hast, was eine Emotionalität ist, von einem Bild zu entwickeln zum Beispiel oder von einem Buch zu binden. So, warum sind die Dinge so gestaltet, wie sie gestaltet sind, weil sie am Ende irgendwie ja und ganz oft eben immer noch eine physische Usability haben. Dann kann ich noch so gut mit den Tools umgehen, wenn ich nicht verstehe, was sie eigentlich auslösen sollen, glaube ich, kann ich das auch nicht wirklich kreieren. So, ganz blödes Beispiel ist auch immer, wenn gerade so bei Junior-TexterInnen, sage ich immer so, habt ihr das mal laut gesagt? Da werden ja manchmal Dialoge geschrieben, ne? Und Voice-Over geschrieben.
Du denkst, das ist sehr awkward, wenn man es wirklich vorliest.
Ja, genau. Es ist ja total häufig so. Es ist total häufig so. Und so geht es mir ganz oft. So geht es mir übrigens auch ganz oft, wenn ich deutsche Filme und Serien sehe. Und so mache ich das auch mit meinen eigenen Drehbüchern. Es ist ein bisschen cringe, wenn ich hier in meiner Küche oder im Wohnzimmer stehe und so Hamlet Esther meine Sachen laut ausspreche. Aber es ist ultra wichtig. Und ich finde, man spürt ganz oft so, oder ich habe oft das Gefühl, das haben die Schauspielenden dann im Reading das allererste Mal laut gesagt. Das hat vorher nie einer laut ausgesprochen. Und so geht es mir auch manchmal bei Voice-Overn, wenn ich dann irgendwie doch mal bei meinen Eltern bin und Fernsehen schaue. Ich das Gefühl habe, das hat nicht ein Mensch für einen Mensch geschrieben. Weil das hat noch nie einer laut ausgesprochen. Und das ist dann, glaube ich, auch so der Unterschied. Man darf nicht vergessen, wofür die Dinge gemacht wurden und wo sie eigentlich herkommen. Und das muss man aber mal erfühlt oder erhört oder erschmeckt haben.
Sag mal, die nochmal auf die klassischeren Profile schauen, nun zumindest mit der Grundaufteilung, wie wir sie jetzt viele, viele Jahre und wahrscheinlich Jahrzehnte hatten. Es gab immer Copy Art, häufig als Team zusammen. Also wird das fließender, die Grenzen zwischen diesen beiden Gewerken, du hast jetzt die Prompt Artist hinzuaddiert, wird es eher so sein, wie es die Social-Bewegung ist, dass man ein Creator ist und sich Text und Art gar nicht mehr so stark aufteilt? Was ist da so deine Wahrnehmung? Arbeitet ihr noch in Teams zusammen? Also das finde ich total spannend, wie sich das auch im Daily Doing verändert.
Wir arbeiten schon noch viel in Teams. Ich habe aber gar nicht so sehr das Gefühl, dass diese Teams da sind, weil man beschlossen hat, wie so zwei Puzzleteile, da müssen jetzt Text und Art zusammen, sondern diese Teams sind oft auch einfach entstanden, weil das zwei Menschen sind, die wahnsinnig gut miteinander denken können. Und dann hat der eine mehr Talent oder mehr Erfahrung in dem einen Bereich und der die andere mehr Erfahrung in dem anderen Bereich. Ich glaube tatsächlich, wenn es um das Konzeptionelle geht, werden diese Teams, was die Skills angeht, sich immer weiter auflösen, also rausgehen aus dem klassischen Textart. Und wenn es dann um tatsächlich eine Exzellenz in der Umsetzung geht, werden wir uns, glaube ich, immer die Experten ranholen, die dann mithilfe von Tools oder weiteren Mitarbeitenden oder direkt mit der Hilfe von produktionellen Ansätzen aus dem Konzept das bestmögliche produzierte Endergebnis machen. Ich glaube aber, und vielleicht auch, weil ich mich weigere, das zu glauben, vielleicht hänge ich dann da auch noch so ein bisschen fest. Ich habe bisher es noch nicht erlebt, dass ein Arter komplett alleine nur mit ChatGPT eine tolle Headline gemacht hätte. So. Aber vielleicht ist das auch Realitätsverweigerung, weil ich da an meinem erlernten Beruf des Werbetexters, der Werbetexterin irgendwie festhalten will. Aber das ist mir bisher so noch nicht untergekommen. Jetzt entwickeln sich natürlich alle Modelle auch stetig weiter. So, man kommt ja kaum noch hinterher. Aber ich glaube, die Magie des Ausdenkens ist nicht darauf beschränkt, dass ein Text und ein Art-Team zusammenkommen, dass wir dann aber für die Exekution eben schon die ExpertInnen brauchen, die alles mitbringen, um die richtigen Tools zu beherrschen.
Ist deine Erfahrung eigentlich, dass zwangsläufig Arterinnen und Arter die besseren Prompt-Artists sind oder ist das völlig unabhängig vom Background? Weil wir sprachen ja eben über Taste, Erfahrung, Geschmack, Hintergrundwissen, wie sind gewisse Stile mal entstanden, gewisse Schriften?
Ich habe das Gefühl, dass es hat wirklich ganz viel mit persönlichem Interesse zu tun. Ich glaube schon, also ich kann zumindest bei uns sagen, dass die meisten Arter schneller darin waren, sich da reinzulehnen. So. Ich glaube auch, weil wir einfach das Glück haben, dass wir sehr viele intelligente Leute bei uns haben, die schnell erkannt haben, dass es unumgänglich sein wird, sich da reinzulegen. Aber ansonsten würde ich sagen, ist es tatsächlich total persönliches Interesse und Geschmack. Also Isa Gabor, die du ja eingangs auch schon erwähnt hast, mit der ich Briefings und Breakdowns mache, ist ja auch von Hause aus Texterin und ist aber auf jeden Fall, was Bildgenerierung und Prompting angeht, so viel mehr auf der Höhe als ich, weil sie einfach ein ganz anderes Interesse daran hat und sich da viel mehr mit auseinandergesetzt hat und da auch einfach mit so einer spielerischen, kindlichen Freude reingegangen ist. Und ich glaube, das ist auch die Magie davon, dass wir es jetzt nicht tun, weil wir es tun müssen und aus Angst, sondern weil wir Freude daran haben und das ja auch wieder unseren Horizont erweitern kann.
Absolut. Ich glaube, das ist auch der Unterschied, das hast du ja vorhin gesagt. Ne? Jetzt denken vielleicht Marketingverantwortliche, das können wir jetzt ja inhausen. Jetzt kann ja jeder in der Marketingabteilung hier auch sozusagen nach Branding-Check die Sätze reinfüttern und dann kommen andere Sätze raus. Aber diese Spielfreude, diese kulturelle Offenheit, diese Freude am Entdecken neuer Felder. Ich fand es so interessant, weil es ein guter Blick auf Kreativität ist. Wir betrachten es ja immer sehr stark als einen Skill. Also man ist kreativ oder nicht, man beherrscht das Handwerk oder nicht. Und so wie du es beschrieben hast, ist es ja auch eine Geisteshaltung. Also es ist eben die Frage, wie gehst du an die Themen ran? Bist du bereit, 100 Mal zu scheitern, bevor du das Richtige findest, dich mit anderen Themen auseinanderzusetzen, Geschmack herauszubilden? Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Part. Und was ich eben schön fand, das führt mich zu meiner nächsten Frage. Du hast gesagt, ich wünsche mir eigentlich noch viel mehr Kulturschaffende bei uns in der Branche, nicht zuletzt jetzt ja auch nochmal inspiriert durch die neuen Talente, die sich den Cultural Marketing Agencies angeschlossen haben. Wie attraktiv sind wir für diese Menschen? Du kennst ja einige von denen. Also die Hürde ist ja eh anscheinend schon groß, für junge Menschen sich Agenturen anzuschließen. Jetzt spricht man Kulturschaffende an, die sich in starken Communities einsetzen, viele Projekte auch machen, die ihnen so Freude bereiten. Jetzt sagt man, hey, komm doch zu uns, hier ist der Druck noch größer und hier musst du auf Briefings arbeiten und dann Wirkung beweisen.
Es wird noch schlimmer, genau, ja. Also da ist es dann tatsächlich eben wieder ein wahnsinniger Segen, dass diese Culture Agency Begrifflichkeit und Geisteshaltung dann so einmal über uns alle hinweg gefegt ist und sich jetzt ja auch manifestiert in den Agenturen und eigentlich ja es keine größere Agenturgruppe auch mehr gibt, die nicht eben sich dem geöffnet hat oder eine Specialized Unit dafür hat. Da muss man schon wahnsinnig dankbar sein, weil die eben tatsächlich plötzlich nochmal Türen gefunden haben, rein in Werbeagenturen, von denen Leute davor, glaube ich, wirklich dachten, dass es sie gar nicht gibt, weil sie keine klassische Texterausbildung hatten. Und wo mache ich die in Deutschland überhaupt noch? Also Texterschmiede in dem Sinn gibt es zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir sprechen, so nicht mehr das Angebot. Ich glaube, es gibt noch den Kreativkader in Düsseldorf, aber ich weiß auch gar nicht, welche Agenturen noch einen Copytest auf der Website haben und sich dann die Zeit nehmen, da wirklich so Junioren auszubilden. Ich kann zumindest sagen, ich habe derzeit keinen unausgebildeten Textjunior bei mir im Team. Und plötzlich gingen da ganz viele Türen auf, von denen man gar nicht wusste, dass es sie gibt. Auch nochmal anders für Quereinsteiger. Die mussten dann aber plötzlich nicht Texter werden, sondern die durften trotzdem Music Advisor sein, weil die sich dann halt damit auseinandergesetzt haben, so, ne, welche KünstlerInnen und welche Musik passt da. Insofern ist das eine ganz tolle Sache, die da entstanden ist. Und was ich auf der anderen Seite sehe, ist, dass tatsächlich der wirtschaftliche Druck dafür sorgt, dass mehr Leute aus dem Kulturbetrieb wieder Richtung Werbung gucken und sich fragen, gibt es da nicht einen Platz für mich? Also ich habe FreundInnen, die sind ausgebildete JournalistInnen, das sind ModeratorInnen, das sind teilweise eben auch DrehbuchautorInnen, RegisseurInnen, die eben schon sagen, naja, aber ich kann doch eine Geschichte erzählen, ich habe doch verstanden, wie Dinge zusammenkommen, ich habe ein großes, spannendes Netzwerk an Menschen, die um mich herum sind, ich bin vielleicht mit einem Bein halb im Influencer-Life, es muss doch einen Platz für mich in der Agentur geben. Und ich glaube, diese Plätze gibt es auch, aber es hängt natürlich extrem stark auch davon ab, welche Art von Leistung wir an unsere KundInnen verkauft bekommen. Und da kriegen so die eher klassisch ausgerichteten Agenturen natürlich gerade, finde ich, einen sehr angenehmen Druck gemacht von den Social First Agenturen, die halt da schon früher die Türen aufgemacht haben und gesagt haben, ach so, du bist Teilzeit-Schauspielende, wie auch immer, bist gerne vor der Kamera, wunderbar. Wie würdest du die Geschichte erzählen? Und dann mach's bitte und mach's auch noch mit deinem eigenen Gesicht. Und das ist ja in eher klassisch ausgerichteten Agenturen völlig undenkbar gewesen, dass man da nicht über eine externe Produktion noch einen Regisseur, eine Regisseurin und Kamera und Licht und Maske und dies und das dazu holt, sondern dass man da wirklich einfach 21-jährige Personen hinstellt mit dem Handy in der Hand. So.
Das heißt, du glaubst auch daran, dass die ganz klassischen Profile gar nicht mehr zwangsläufig in Zukunft so gesucht und besetzt werden müssen, sondern dass man wirklich eher guckt, welche Stärken, welche Kompetenzen bringen die Leute ein? Und was ich ganz interessant fand, auch der Satz, welches Netzwerk bringen sie ein? Denn das Wort Agentur, kommt ja irgendwie vom Makeln letztlich auch, ne? Also zwischen Parteien. Und am Ende geht es ja nicht nur darum, dass wir die Schnittstelle zwischen EndkonsumentInnen und Kunden sind, sondern dass wir plötzlich ein ganz tolles Ökosystem an spannenden Menschen um uns herum haben, weil wir halt die Geisteshaltung der Offenheit, der Inspiration, des gegenseitigen Austauschs haben. Und man dann so natürlich auch viel besser, ich kenne das so, wenn man eine großartige Idee hat, die man unbedingt umsetzen will, dann setzt du ja alle Hebel in Bewegung. Jeder sagt, ich kenne da noch einen und hier und da und das macht es ja aus. Also das ist ja auch unser kreatives Ökosystem, was ja ganz häufig in kürzester Zeit diese wirklich verrückten Dinge hervorbringt. Und ich finde schon interessant auch die Frage, was bringen die anderen Leute eigentlich zur Party mit? Also an welchem Ökosystem können wir plötzlich auch als Agentur für unsere Kunden teilhaben?
Ja, komplett. Ich glaube, das wird tatsächlich immer wichtiger. Und zeitgleich wünsche ich mir, dass wir als Agenturen und als Agenturchefin eben auch die Zeit reinstecken, die jungen Leute auszubilden. Und gerade eben auf der Textebene sehe ich da schon sehe ich eine Bedrohungssituation. Mhm. Ich habe schon das Gefühl, dass da tatsächlich es gerade an Ausbildung mangelt. Da kommen eben Leute rein, die ein wahnsinniges Interesse an Schreiben irgendwie, an Wort, an sich ausdrücken, an Ideen erklären haben. Aber da fehlt uns irgendwie gefühlt so eine Ausbildungsdistanz. Und ich glaube, die Antwort ist nicht, jeder bringt was Cooles mit, ja, dann sollen die jetzt mal zusammenkommen, dann machen wir so ein Bällebad und jeder spielt da irgendwie rum. Nee, also wir haben ja auch eine Verantwortung dafür, nicht nur für das, was wir jetzt brauchen, sondern auch langfristig, da auch in eine qualitative Ausbildung rein zu investieren. Und da haben Isa und ich auch schon öfter drüber geredet, dass man manchmal so auch manchmal arbeiten, Kampagnen irgendwie auch sieht, wo man das Gefühl hat, so, ja, da hat schon einer zugehört, was irgendwie gerade auf TikTok lustig ist, aber ist dann einfach nicht sauber umgesetzt oder es fehlt tatsächlich so der Kern einer Idee. Und das muss ja trotz allem, finde ich, trotzdem verstanden sein, weil das macht ja dann auch am Ende einen Unterschied, wenn ich eine wirkliche Idee habe und einen Kern habe und das durchziehen kann für einen Kunden, versus ich mache immer ständig einfach nur irgendwas.
Aber so, was denkst du, was wäre halt gerade cool ist? Was wäre ein richtiger Weg, den Agenturen jetzt machen könnten, um diese Kompetenz dann zu stärken? Also du hast ja auch zu Recht gesagt, naja, die Orte, von denen diese Menschen bereits ausgebildet mit dem nötigen Handwerkszeug kommen, die sind rar gesät. Also die School of Ideas stellt sich neu auf, im Setup und so weiter. Das liegt jetzt ja noch in der Zukunft, dann auch der Start selbst der ersten Jahrgänge. Aber was kann man jetzt hier und heute als Agentur tun, um wieder auch juniorigen Nachwuchs im Textbereich irgendwie zu holen und dann in der Agentur auszubilden?
Als größere Agenturen haben wir, finde ich, fast die Verpflichtung, jetzt über eigene Ausbildungsprogramme nachzudenken. Wir haben die Spark Academy und auch die Spark University. Das sind Eigenprogramme von eben der Serviceplan-Gruppe, wo eben junge Leute, oder das heißt, sie müssen ja nicht jung sein, sondern neu kommende Talente, das kann ja auch 38-jährige Person sein, ausgebildet werden auf bestimmten Bereichen, unter anderem auch im Bereich Prompting kannst du dich ausbilden lassen. Das geht natürlich immer auch nur mit einem hohen eigenen Interesse oder hohen Eigeninitiative, so dass du da auch eben deine Zeit mit reingibst und dir auch noch die Zeit nimmst, das zu machen. Es gibt ja auch immer noch die Jung von Matt Academy. Ich glaube tatsächlich so, alle größeren Agenturgruppen sind da ganz, ganz arg selbst jetzt in der Pflicht, was zu tun und damit eben auch den Nachwuchs anzuziehen, weil, also, ich kann ja nicht erwarten, dass du jetzt in eine Agentur kommst und dann da deine 40 Stunden arbeitest und dann auch noch alles in deiner Freizeit nebenher selbst machst. Ein ganz tolles Programm, das ich jetzt schon 3 Jahre begleiten durfte, einmal als Kundin, einmal als begleitende ECD und einmal als Mentorin, ist DNAD Shift. Das ist von DNAD ein Programm, das sich eben ganz explizit an Leute richtet, die irgendwie was Kreatives machen, tun und wollen, aber nicht so richtig den Zugang zu Agenturen finden oder vielleicht auch nicht die akademischen Titel haben, um in eine Agentur zu kommen oder nicht die finanziellen Mittel, jetzt irgendwie erstmal kurz ein Praktikum zu machen. Und das ist so eine Art Night School. Also die haben ein ziemlich straffes Curriculum. Die haben auch Abschlussarbeiten. Die durchlaufen unterschiedliche Workshops da. Die kommen immer wieder mit Leuten aus Agenturen in Kontakt. Die müssen aber auch auf echten Kundenbriefs arbeiten. Und das ist so ein Programm zum Beispiel, das ich sehr fördere. Also mit sehr viel persönlichen Einsatz, aber eben auch von Serviceplan-Seite aus. Weil ich da total dran glaube, dass es so ein bisschen diese tolle Hybridmischung ist. Die suchen in erster Linie kreative Menschen, die nach einer Möglichkeit finden, ihre Kreativität in Lohn und Brot zu verwandeln und dann in diesem Programm eben auch verstärkt merken, bin ich Art, bin ich Text, bin ich Strategin, bin ich reine KonzeptionerIn, was bin ich denn eigentlich und wo kann ich einen Platz für mich finden?
Ja, total, total schön. Das ist ein internationales Programm, ne? DNAD ist, glaube ich, in London.
Genau, ein internationales Programm. Startete mal in London, New York. Wir haben jetzt den dritten Jahrgang gehabt in Deutschland. Sind Kreative aus Berlin und Hamburg zusammengekommen. Und ich wirklich, also auch einfach sehr interessante, spannende junge Persönlichkeiten. Und da stehen dann teilweise 19-Jährige vor dir, die aber sagen, ja, wir haben irgendwie, ich habe so eine Gang von Leuten und wir haben jetzt irgendwie den fünften Fashion-Film gemacht, weil eine Freundin von uns hat ein kleines Label und du guckst dir die Sachen an. Und natürlich ist es nicht perfekt, aber die Tatsache einfach, dass da irgendwie 5-19-Jährige zusammenkommen und sagen, wir machen das jetzt und sich irgendwie Schnitt beibringen und das über TikTok und CatCut und all diese kostenlosen Programme für sich zusammensuchen und halt nicht da sitzen und sagen so, ah, da brauche ich jetzt aber einen Editor und da hat ja keiner ordentlich Licht gemacht und da brauche ich aber eine Regie, sondern die machen es einfach und das ist sehr, ich empfinde das immer als sehr inspirierend, bin immer sehr dankbar, wenn ich mit diesen Leuten in einem Raum sein darf.
Ich fand
das
auch interessant, du hast eben gesagt, ja, die machen es einfach, die holen sich die Tools, die bringen sich das bei. Ich habe kürzlich, ich weiß nicht, ob es beim DNAD war, eine Keynote von Nils Leonard gesehen. Und was ganz interessant war, der hat auch einen Chart in seinem Deck dabei gehabt, wo er sagt, irgendwie das Wichtigste, was er seinen Leuten gesagt hat, ist, macht euch möglichst unabhängig von anderen. Also nicht dieses, ne, da muss ich erst warten, bis der und der Zeit hat, weil dann kann es erst weitergehen, sondern schafft euch so viel es geht drauf, wie du schon gesagt hast, ne? Also du hast dich irgendwann für Text entschieden, weil klar war, Design kannst du halt nicht so gut wie die anderen, die es wirklich perfekt können. Aber ich finde schon, es hilft, wenn du im Prinzip so einen, auch ein GeneralistInnen-Know-how in gewissen Dingen hast, weil du dir viel schneller die Sachen erschließen kannst und schneller zu einem Punkt kommst. Wenn es dann um die Exekution geht, da brauchst du die Exzellenz, das Spezialistentum, da bin ich total bei dir. Aber dieses, eine Idee erstmal reifen zu lassen und als Prototyp zu bauen, ist eigentlich toll, wenn du möglichst unabhängig bist. So, dass man nicht in so einem alten Wasserfallmodell arbeitet und so. Auch die Geschwindigkeit, da haben wir sie wieder, des Drucks, der ja gar nicht so schlecht ist für den kreativen Prozess, die letztlich auch mitgehen können. Ne?
Ja, total. Und wir sind, das weiß ich aus dem Vorgespräch, beide große Fans von Uncommon Studios. Und schönes Beispiel für dieses, weil ich gesagt habe, es fehlt halt, am Ende braucht es halt immer noch so einen persönlichen Spark und Leuten, denen du vertraust mit deiner Idee. Schönes Beispiel von einer Aktion, die von Uncommon kam. Die haben in so eine Greifarmmaschine eine Birkin-Bag gepackt. So.
Pain hieß die Kampagne.
Wenn ich jetzt nach ja, Pain, genau, weil natürlich dieser Greifarm niemals stark genug war, diese Tasche, die einfach 12.000 Euro kostet, zu greifen und die so der Traum von vielen Fashion People out there ist und einfach eine ikonische Tasche. So. Ich bin mir sicher, dass wenn man das jetzt nur nach, für was steht die Brand und so abgeklopft hätte, hätte einem jedes Tool gesagt, dass man das nicht machen kann mit einem Greifarm. Weil wo stehen diese Dinger normalerweise? In diesen super cheapen Arcade-Dingern irgendwo an der Küste von England. Und davor stehen Leute, die das 95. keine Ahnung, Bier schon getrunken haben. Und dann holst du da irgendwas Schrottiges raus, made in. Bestimmt nicht unter menschenwürdigen Bedingungen. So. Und aber zu sagen, nee, man packt da einfach eine 12.000-Euro-Tasche rein und schaut den Menschen dabei zu, wie sie schier daran verzweifeln, dass sie das nicht bekommen. Also das ist Hyperkapitalismus. Da steckt so viel drin, wo einem eigentlich ein Tool gesagt hätte, es geht mit den Werten der Marke nicht zusammen, es ist nicht High Fashion, es ist nicht Luxury. So, das sollte man nicht machen. Wurde trotzdem gemacht. Und ich glaube, ein Teil dafür, warum man das gemacht hat, ist eben auch, dass Uncommon und die Führung von Uncommon und die Leute, die dahinter stehen, für etwas stehen. Und dass man denen dann auch darin vertraut, dass sie eine kreative Meinung und eine Haltung zu was haben und abgeben können. Und da möchte ich dann auch meine Marke haben. Ich möchte die in so einem Umfeld haben. Und deswegen glaube ich auch wenn das natürlich auch wieder so seine Schattenseiten hat, ne, wir haben über das Netzwerk gesprochen, das man mitbringt, dass dieses, ich mag das Wort nicht, aber auch das Personal Branding von wer führt Agenturen, wie stellen sich diese Menschen da und für was stehen die, auch wichtig ist. Weil im Idealfall repräsentieren die eine Haltung, die auch eben eine Agentur oder eine Art Agenturgruppe mitgibt und in der sich Marken spiegeln können und wo sie sagen können, da habe ich Lust drauf, ich möchte das mit diesen Menschen
absolut
machen.
Absolut. Ich erinnere mich auch, also in dem Kontext, als wir über Uncommon sprachen, nur hast du gesagt, ja, vielleicht braucht es auch wieder einen Hauch mehr Anarchie in Agenturen. Also der, nennen wir es jetzt mal, der Will to Please von Kreativen, von Beraterinnen, von Strategen, der ist ein bisschen zu sehr ausgeprägt in den letzten Jahren. Wir wollen gefallen, wir wollen gleich den Treffer, den alle durchnicken. Bestenfalls stört unsere Kampagnenidee niemanden. Das ist aber auch schon alles. Also insofern, das fand ich auch nochmal einen ganz interessanten Blick. Also wie siehst du das? Wie können wir uns das zurückerkämpfen?
Nur gemeinsam, weil also die Wahrheit ist auch, ich möchte auch keinen Gefallen. Ich finde es schon auch gut, wenn meine Kunden nicht sagen, boah, mit der Bonnet, Alter, das ist so anstrengend, die Alte nervt. Aber noch mehr als Gefallen möchte ich erfolgreich sein und ich bin erfolgreich, wenn meine Kundinnen erfolgreich sind. Und ich glaube eben nicht, das gilt zumindest für den Großteil meiner Kundinnen, dass die erfolgreich sind, wenn die Produkte, die wir für die entwickeln, egal sind. So. Und ich glaube, wir dürfen uns einfach trauen, unser Gegenüber sehr ernst zu nehmen, nicht nur als Menschen, sondern eben auch als Markenverantwortliche. Und ich persönlich halt gar nichts von diesen Kunden müssen erzogen werden oder die haben ja keine Ahnung oder je mehr Angst der Kunde hat, desto besser. In meiner ganz persönlichen Meinung und Erfahrung Bullshit. Ich glaube, die wirkliche Exzellenz erreicht man eben tatsächlich nur zusammen und ich finde es auch total überheblich zu denken, dass wir alles besser wissen. Diese Menschen beschäftigen sich Tag und Nacht nur mit ihrer Brand, mit ihren Erfolgsmatrixen. Und die Kunst ist doch zu verstehen, was wichtig ist auf jeder Ebene für die Kundin und für den Endkonsumenten und dann auf den Weg dahin zu gehen. Aber in meiner Erfahrung, wenn man das ordentlich macht und auf Augenhöhe miteinander spricht und sich als Menschen und als Professionelle ernst nimmt, dann kann man mit seinen Kunden auch die Umwege gehen und die Schleifen gehen und sagen, hey, alle machen Kampagne in dem Sektor so, aber wir waren gestern im Museum und wir glauben, es geht auch so. Und da bin ich noch nie auf Ablehnung gestoßen. Was nicht heißt, dass es am Ende immer dann die Kampagne war, die das Licht der Welt erblickt hat. Ich glaube, diesen Schmerz teilen wir Kreativen alle.
Aber Janet, wie machst du das?
Aber es hat auch noch nie einer zu mir gesagt, nein.
Macht ihr das dann so, dass ihr sagt irgendwie, naja gut, wir haben eine Kampagne dabei, die können sie irgendwie durchwinken. Die geht auf jeden Fall durch die Gremien und da sind wir trotzdem stolz drauf aus kreativer Sicht. Ich sag mal, einen uncommon move, den haben wir als one more thing dabei. Also was ist so eure Haltung?
Lustig, dass du gerade den Begriff verwendet hast, One More Thing, weil ich habe das tatsächlich eine Zeit lang gerne in Präsentationen gemacht, denn so hinten immer noch mal so, ah ja, übrigens noch ein Gedanke. Und irgendwann habe ich dann damit aufgehört, weil ich gesagt habe, so, warte mal, also wenn ich das selber nicht ernst nehme, also was ist denn das für ein komisches Storytelling? Ich habe jetzt eine Stunde lang Hardcore-Strategie und logische Ableitungen und so mit euch gemacht, um dann zu sagen, aber eigentlich ist das alles Quatsch, lasst uns doch das mit den Fähnchen machen. So. Wenn ich wirklich daran glaube, dann muss ich die Fähnchen nach vorne stellen und sagen, wir haben komplett euer Need verstanden. Es gibt zwei Wege dahin. Es gibt einen, der ist ungewöhnlicher. Wir glauben, dass er funktioniert, weil so. Und es gibt einen, der beantwortet sehr, sehr klar das Brief. So. Den machen wir natürlich auch exzellent und das werden wir auch alle super finden. Aber lasst uns mal darüber sprechen, was uns langfristig weiterbringt. Und ich persönlich versuche nie zu argumentieren mit, vertraut mir, ich finde das schön. Es ist am Ende des Tages relativ scheißegal, was ich schön finde.
Aber sei mal interessant, weil das ist ja auch eine Frage der Ressourcen, Kapazitäten, Zeit, letztlich auch Wirtschaftlichkeit. Arbeitest du trotzdem beide Routen aus? Oder, also jetzt sagen wir mal, wir sind im Pitch und nicht in der Bestandskundenberatungssituation. Da könnte man das ja vorher klären und sich die nötige Zeit im Prozess vielleicht auch erarbeiten. Wie würdest du es im Pitch machen?
Die Frage für mich, also im Pitch ist immer, macht es die Idee gerade noch besser, wenn ich irgendwie noch das 85. Werbemittel gezeigt habe?
Nee, das sowieso selten. Nicht. Ne? Das ist, da darauf verschwenden sowieso viel zu viel Zeit. Wenn die Idee gekauft ist und geil ist, ist die Idee gut, fertig.
Und ich meine, da hilft ja manchmal tatsächlich auch KI, ne? Aber ich finde eher, dass der Ausarbeitungsgrad, also ich würde es immer nur daran entlanghangeln, mit an welcher Stelle für die Zielgruppe was besonders relevant ist. Und dann da auch beweisen, dass es funktioniert. Es ist echt eine feine Linie, weil das Ding ist ja auch, und das kennst du mit Sicherheit aus, kennen alle, wenn dann mal ein Team in eine Idee verliebt ist, so schnell kannst du manchmal gar nicht Stopp sagen.
Ach so, ja, in der Exekution, da bin ich bei dir. Nee, die Frage war eher, wenn du In der Diskussion lag es kurz vor Pitchabgabe, wir haben eigentlich zwei ernstzunehmende Routen, aber ich glaube zutiefst an diese Route, die möglicherweise für den Kunden einen größeren, ein Bold Leap bedeutet. Aber meine Aufgabe ist es, dem Kunden im Pitch zu versichern, dass es die einzig richtige Lösung ist. Würdest du beide Routen präsentieren im Sinne des, weil das verstehe ich auch, ne? Da hängt ja immer viel Geld dran, viel Blut, Schweiß und Tränen des Teams, dass du dann sagst, ja, aber wir haben einen Fallback, den können wir auch noch nehmen. Also was ist so deine Haltung?
Ja, leider eine ganz unheroische Antwort. Wenn ich die Möglichkeit habe, aufgrund von den Pitch-Begebenheiten tatsächlich nur eine Route zu präsentieren, und wir schauen uns alle in die Augen und sagen, wenn wir damit verlieren, verlieren wir, wir glauben daran, dann präsentieren wir auch nur die. Wenn aber in den Pitch-Unterlagen steht, es müssen drei Routen präsentiert werden, präsentieren
wir das ist eben
also,
so
ne,
schlimm.
Das ist ganz,
also das
ganz
ist
unromantische
das, nein,
Antwort.
Nein, ist ja richtig, aber das Grauenvollste, deswegen an alle, die Briefings schreiben, die Ausschreibungsunterlagen fertig machen, bitte schreibt nicht rein, wie viele Routen ihr braucht. Bitte schreibt einfach rein, dass ihr euch die richtige Idee wünscht. Das wäre sehr, sehr, sehr hilfreich, weil sonst bringt man einfach nur Futter für einen Schredder mit.
Total. Also schön, dass du das ansprichst, weil so geht es mir auch ganz oft. Ich habe das Gefühl, aber das ist jetzt wirklich gefühlig, dass damit der Wunsch nach Vergleichbarkeit hergestellt werden soll. Weißt du, dass wenn Agentur A im gleichen Zeitraum des Pitches drei Routen mitbringt und Agentur B eine, dass dann, glaube ich, oft Kunden so die Angst haben, unfair zu entscheiden im Sinne von, aber die haben ja so viel mehr geleistet und was sagt das über die tägliche Zusammenarbeit? Also, aber manchmal ist dreimal eine Route gar nicht mehr geleistet als eine Route, die richtig ist, so, weil man weiß ja nicht, wie viele Diskussionen und Fehlessen und Testküche und so es irgendwie da gab. Aber und das muss man eben auch verstehen, dass Pitch-Entscheidungen, da fließt so viel mit ein und selbst wenn es Bewertungskriterien gibt, es gibt keine fairen Pitch-Entscheidungen. So, weil wir alle Menschen sind. Und als ich auf Kundenseite war, ich wusste manchmal schon, natürlich bist du mit dem bestmöglichen Brief in den Pitch reingegangen. Ich kannte aber die Org gut genug, um zu wissen manchmal, ich sehe jetzt schon, dass sich dieses Projekt ganz, ganz anders entwickeln wird. Und zwar nicht zur Freude der Agentur. Und dann habe ich auch schon Pitches entschieden für die Agentur, die weniger Schmerz damit haben wird, wenn sie mir am Ende einfach die Kundenversion machen, was ist die Agentur, die bis zuletzt kämpfen wird und dann völlig deprimiert im Keller weiß.
Ja, absolut.
Aber da können wir halt nicht hintergucken. Ne? Deswegen.
Hast du recht. Also was wir uns wünschen zum Schluss ist wieder eine sympathische Anarchie am Beispiel an Kammen, die da ungewöhnlichere, ungeschliffenere Ideen, die vielleicht nicht aus einer Marfo oder einem ChatGPT-Antwort-Slot herausgefallen sind. Und vor allem, und das finde ich auch ein schönes Statement, Jeanette, ne, dass auch vor allem dass alle sich um Ausbildung kümmern, aber den Großen da auch eine ganz besondere Verpflichtung zuteil wird, diese Ausbildungsstätten selbst zu sein in der Zukunft, um diesen Muskel am Laufen zu halten, der so elementar ist für wirklich originelle Ideen.
Ja, ich wünsche mir vor allem, und das ist wirklich der Hauptgrund, warum ich in dieser Branche bin, ich wünsche mir, dass Agenturen der offenste Ort für Menschen mit Ideen bleiben. So, ne?
Tolle
Vision.
Gesagt,
so, ja, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Ja? Ich wünsche mir nichts mehr, als dass diese Menschen in Agenturen ihren Platz finden können, weil es gibt ja nichts Langweiligeres, als an einem Ort zu sein, wo alle aus den gleichen Background haben, die gleiche Ausbildung durchlaufen haben und dann auf die gleiche Art und Weise denken. Das Schöne ist doch, wenn unterschiedliche Haltungen, Meinungen, künstlerische Einstellungen zusammenkommen und man daraus schöpft so. Und das wünsche ich mir, dass wir da alle wieder ein bisschen mehr der Raum für die Misfits.
Na, cool.
Bleiben und auch wieder werden und da die Arme allen möglichen Kreativen gegenüber aufmachen. Und vielleicht war der Zeitpunkt noch nie so gut wie jetzt, weil ich eben nicht auf Miami Ad School gewesen sein muss oder bei der School of Ideas oder wo auch immer, sondern weil ich vielleicht ein total crazy Prompting Artist bin oder daheim einen 3D-Drucker stehen habe, mit dem ich
total
Dinge visualisiere.
Ach, ich finde, das ist schon wahrscheinlich der Titel der Podcast-Folge. Irgendwie der Raum für die Misfits. Liebe ich sehr. Jeanette, ich danke dir sehr. Das hat viel Freude bereitet.
Oh, vielen, vielen Dank.